Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
In unserem ersten Teil des Interviews hattest du ja erwähnt, dass es ein bisschen schwierig ist, den Stand der Osteopathie in der Wissenschaft allgemein oder den aktuellen wissenschaftlichen Stand der Osteopathie, besser gesagt, auszudrücken, weil es halt an vielen Sachen fehlt, vor allen Dingen an dieser Grundlagenforschung. Wir haben ja einerseits diese randomisierten klinischen Studien, die alle noch mehr werden sollten und vor allen Dingen auch noch besser werden sollten, aber es fehlt halt so auch an Grundlagen zu den Mechanismen, von denen wir denken, dass sie wirken, oder zu den Wirkweisen generell. Kannst du da irgendwie so einen Überblick geben, wie so deine Einschätzung ist, wie der Stand der Wissenschaft in Bezug zur Osteopathie ist? Also sind wir da noch ganz am Anfang? Haben wir 10% erreicht oder 5% oder sind wir da schon ganz gut unterwegs? Was hast du für einen Eindruck?
Ich weiß es nicht. Das hat damit zu tun, dass es den Begriff Osteopathie als Wissenschaftsgegenstand gar nicht gibt. Also wir reden zwar umgangssprachlich immer über die Osteopathie, über die Wirksamkeit der Osteopathie, über die Grundlagen der Osteopathie, aber Wissenschaft betrachtet immer Einzelaspekte. Also wir könnten darüber reden, wie weit sind wir in der Wirksamkeit einzelner osteopathischer Verfahren bei bestimmten Indikationen. Darüber kann man reden, dazu gibt es Studien. Ja. Also praktisch, wie ist der Stand bei der osteopathischen Behandlung von Nackenschmerzen oder bei einzelnen pädiatrischen Erkrankungen? Oder wie weit sind wir in der Forschung, was unsere Geschichte der Osteopathie angeht? Oder welche wissenschaftlichen Grundlagen haben wir zu dem Begriff der somatischen Dysfunktion? Das sind also immer Einzelaspekte, die eine Rolle spielen, und ich habe für mich vor allen Dingen den Überblick, was so Wirksamkeitsstudien angeht.
Ja.
Und habe mich darauf konzentriert, weil das natürlich auch ein riesiges Gebiet mittlerweile ist. Wir haben jetzt mittlerweile, um so eine Orientierung zu bekommen, etwa 400 Publikationen pro Jahr zur Osteopathie. Das sind nicht alle Studien, aber mittlerweile wird doch recht viel über Osteopathie geschrieben und diskutiert, und man kann sonst gar nicht den Überblick behalten.
Und was wäre denn notwendig, dass wir so eine differenzierte Diskussion über den Stand der Osteopathie führen können? Es gibt ja immer Diffamierendes, dann gibt es sehr, sehr Positives. Ich habe so den Eindruck, dass wir da schon auf einem ganz guten Weg sind. Also aktuell kommen zum Beispiel aus Italien recht viele interessante Studien immer wieder. Sei es Wirksamkeitsstudien, aber sei es auch eben diese Grundlagenstudien, so was wir überhaupt sind. Und wir hatten hier im Knochenjob-Podcast mal ein Interview geführt mit Peter Levin aus Hamburg. Der hatte zum Beispiel auch gesagt, es ist zwar schön, dass so randomisierte Studien gemacht werden, so klinische Studien, aber er findet persönlich, dass man nochmal einen Schritt zurückgehen müsste und mehrere Jahre, vielleicht Jahrzehnte richtig universitäres Forschungsfeld der Osteopathie machen sollte, so eine Grundlage. Was sind wir, was können wir, worauf beruht das eigentlich so? Ja, was brauchen wir für so eine differenzierte Betrachtungsweise? Oder hast du da einen bestimmten Standpunkt?
Also erstmal, ich fand diese Sendung mit diesem Podcast mit Peter Levin ziemlich interessant und hat mir sehr gut gefallen. Und der Peter Levin ist ein ganz kreativer und intelligenter Kopf. Und das, was er gesagt hat, muss ich gar nicht ausschließen mit randomisiert klinischen Studien. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat er gesagt, wenn wir falsche Annahmen haben, können wir keine richtigen Studien machen. Das war so die Grundidee. Und dass uns die akademische Ausbildung, das heißt auch dieses systematische Vorgehen, der differenzierte Blick oft fehlt. Und Und in dem Podcast hat er, wenn ich das richtig erinnere, ja auch die ganz interessante Bemerkung gemacht. Naja, die Viszeralosteopathen, die haben sich bisher darauf konzentriert, wie ist die Mobilität der Organe, aber letztlich ist das Entscheidende, wie ist die Aktivität der Organe. Mhm. Und das ist ja auch ein ziemlich toller Gedanke. Und was ich mir im Grunde genommen wünschen würde oder was ich glaube, was die Osteopathie braucht, sind solche Leute wie ihn, die ein Problem durchdenken, einen Ansatz haben und auch den Mut haben, den durchaus in Opposition zu dem bestehenden Denken vorzustellen und zu vertreten. Und das brauchen wir auf ganz vielen Ebenen, dass wir in Frage stellen, ob das, was wir machen, so gut, so richtig ist und vor allen Dingen, ob wir es besser machen können. Ich habe zu oft noch das Gefühl, dass Osteopathen zu sehr bemüht sind um ihre Geschichte und ihre Identität und zu wenig die kritischen Fragen zulassen, die das in Frage stellen.
Also, dass sie sich so richtig angegriffen fühlen, so wie du auch damals, ne, wenn es um das Thema Wissenschaft geht, ja.
Ja, das ist, es gehört zum wissenschaftlichen Denken hinzu, dass das, was wir wissen, immer das Wissen der Zeit ist. Und dass wir in 10 Jahren die Dinge anders betrachten können.
Mhm,
so. Ja. Das ist der Fluss. Früher dachte ich mal, na Gott, was soll das, wenn man alle 10 Jahre neue Theorien über irgendwas hat? Das bringt es doch gar nicht. Schau mal zur Naturheilkunde, die denken schon seit 200 Jahren das Gleiche. Aber heute finde ich das ein ganz großer Vorteil, dass man akzeptiert, in der Wissenschaftsgesellschaft ändert sich das Wissen, die Erkenntnis. Und es ist wichtig, dass wir das integrieren. Im Grunde genommen bräuchten wir bessere Ausbildungsbedingungen, was die Wissenschaft angeht.
Okay.
Zu viele verstehen nicht, was Wissenschaft ist, wie Studien aufgebaut sind, um was es da eigentlich geht. Zu viele Osteopathen, mit denen ich geredet habe, verstehen es nicht. Das ist auch kein Manko gemessen an der Ausbildung. Sie haben es eben auch nicht gelernt. Und wenn man das selbst lernen will, ist das auch ziemlich schwierig. Und es wäre gut, wenn wir in den Schulen das mehr integrieren könnten, dass ein größerer Bestandteil im Curriculum werden würde. Und so, dass Osteopathen wirklich auch sagen können, ich will mal gucken, was diese Studie da aussagt und auch in der Lage sind, das zu beurteilen. Dann würden wir mehr wissenschaftlichen Diskurs hinbekommen und wir würden weniger uns auf eine Geschichte beziehen, von der wir nicht wissen, die wissenschaftlich keine Gültigkeit hat. Das heißt, ob etwas heute richtig oder falsch ist, das entscheidet sich nicht danach, ob Still das gesagt hat. Sondern entweder, dass es wirklich funktioniert, also über die Wirksamkeit, oder wenn es im Bereich der Grundlagenforschung geht, dass es mit dem akzeptierten und gängigen Wissen erklärbar ist, dass es dazu kompatibel ist. Und das ist eine andere Betrachtungsweise, als wenn ich sage, aber Still hat gesagt.
Ja, das stimmt.
So vor einigen Ausgaben in der osteopathischen Medizin gab es einen Artikel über Wissenschaft in der Osteopathie und da kam ganz häufig Still vor. Aber Still ist kein wissenschaftliches Kriterium. Das mag für einen persönlich interessant sein und aus einer historischen Betrachtungsweise interessant sein, aber in der wissenschaftlichen Diskussion hat Still überhaupt gar keine Bedeutung. Und das ist auch ganz wichtig, dass Osteopathen anfangen, das zu verstehen und verstehen, wie wissenschaftliches Denken funktioniert. Das ist der eine Aspekt, also wir müssen es in die Ausbildung reinbringen. Und der andere Aspekt ist natürlich, wir haben keine Forschungsstrukturen. Das ist unser Riesendilemma. Wir haben in den letzten 20 Jahren viel Zeit damit verbracht, Verbandsstrukturen aufzubauen, also damit eine Verbandspolitik möglich ist, damit sich Osteopathen organisieren können und dass ihre Interessen vertreten werden. Das ist vollkommen normal. Was wir aber noch nicht gemacht haben, dass wir in ähnlicher Weise Forschungsstrukturen aufgebaut haben. Wir haben in Deutschland überhaupt gar keinen festen Forschungsetat. Wenn einer eine Studie machen will, muss er gucken, wie er das Geld zusammenbekommt und bei den Verbänden anklopfen, wollt ihr das unterstützen, könnt ihr uns da unterstützen und erstmal so Bittgänger werden, damit er dann ein Projekt machen kann. Und das ist natürlich nicht gut. Das hindert uns auch. Und ich habe das gerade jetzt auch nochmal durchkalkuliert für den pädiatrischen Bereich, weil wir da letztes Jahr unsere Übersichtsstudie veröffentlicht haben, die osteopathische Wirksamkeit im Bereich der Pädiatrie. Wir haben im Durchschnitt 1,7 Studien pro Jahr in den letzten 10 Jahren gehabt im Bereich der Pädiatrie. Zu allen pädiatrischen Erkrankungen. 1,7 osteopathische randomisierte klinische Studien. Nun ist es so, dass eine Studie relativ wenig belegt. Man braucht immer mehrere Studien, damit man einen bestimmten Evidenzgrad aufbaut. Der Evidenzgrad gibt uns Auskunft darüber, wie wahrscheinlich dieses Ergebnis die Realität widerspiegelt und wie wahrscheinlich es ist, dass dieses Ergebnis nochmal verändert wird. Und man muss immer so gucken, dass, wenn alles gut geht, dass man vielleicht so mindestens 6 Studien zu einem Indikationsbereich hat. Und wenn man weniger hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die getroffene Aussage sich verändert, relativ hoch. Mhm. Und wenn wir so weitermachen, dann haben wir für 37 ausgewählte Beschwerdebilder, brauchen wir dann 103 Jahre, um das zu erbringen. 103 Jahre. Okay. Jetzt muss man wissen, spätestens nach 30 Jahren ist das, was man vor 30 Jahren gemacht hat, überholt.
Eigentlich wieder überholt, ja.
Das heißt, wir schaffen es nie.
Okay.
Würden es nicht schaffen. Wir brauchen also Forschungsstrukturen, die sagen, okay, wir kümmern uns um die und die Beschwerdebilder, wir initiieren das, wir bringen das in Gang. Und dann schauen wir, welche Ergebnisse wir haben und was wir damit anfangen können.
Mhm. Nun ist es ja so, dass es zunehmend mehr Osteopathinnen und Osteopathen gibt, die sich akademisch ausbilden lassen. Es gibt ja die Vollzeitschulen mittlerweile oder auch viele Teilzeitschulen. Ich zum Beispiel habe auch meinen Master in Osteopathie gemacht. Und da ist ja so gesehen schon einerseits Potenzial da. Du hattest gesagt, wir brauchen diese Forschungsstrukturen. Es muss in die Ausbildungsstätten rein, in die Schulen, in die Universitäten. Wie ist es denn jetzt so? Ich weiß, dass unser Podcast recht viel von Osteopathie-Studentinnen, Studenten und Auszubildenden gehört wird. Und immer dasselbe. Es ist sind so gut wie nie Gelder vorhanden. Es gibt zwar dieses Fördernetzwerk für osteopathische Studien. Korrigiere mich, wenn ich das falsch ausgedrückt habe. Förderverein für osteopathische Forschung e.V., genau. Mhm. Da kann man sich auf jeden Fall schon mal schlau machen, dass es einige Projekte gab, gerade im Bereich der Pädiatrie, die gefördert wurden. Aber nochmal von der Förderung weg. Was gibt es denn für schöne Studientypen, denen man sich als junger Student, junge Studentin widmen könnte? Also es ist, eine klinische Studie zu machen, ist sehr großer Aufwand. Und ich selber habe zum Beispiel mal eine Reliabilitätsstudie gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und war vom Aufwand, sage ich mal, überschaubar. Hast du da bestimmte Tipps? Also du hast sehr viele Reviews gemacht, kannst deswegen da auch deine Erfahrungen berichten. Case Reports sind ja auch so Sachen, die jetzt nicht keine große Aussagekraft haben, die aber interessant sein können und die halt auch schon mal in eine bestimmte Richtung weisen können. Hast du da bestimmte Tipps?
Es kommt immer darauf an, was man aussagen möchte. Danach richtet sich der Studientyp. Mhm. Der Studientyp folgt der Forschungsfrage. Und dann kommt es immer darauf an, was einen selbst interessiert. Wenn ich Spaß daran habe zu wissen, wie gut funktionieren diagnostische Studien, würde ich da eine diagnostische Studie machen. Das kann man ganz einfach anfangen als eine Fallstudie, indem man einfach sagt, ich habe das beobachtet, dann stellt man etwas zur Diskussion und hofft dann darauf, dass andere später kommen und das überprüfen und dass sich dann irgendwann mal eine richtige klinische Studie oder eine randomisierte Studie dann später mal ergibt. Man kann Beobachtungsstudien machen oder Langzeitstudien, dass man in einem kleinen Kollektiv behandelt und guckt, wie geht's den Leuten eigentlich ein Jahr später oder nach 3, 6 und 12 Monaten. Also man kann randomisierte Studien machen, Übersichtsstudien, man hat historische Themen, man kann qualitative Studien machen, die mehr und mehr auch kommen. Sind dann so Interviews, die man mit bestimmten Leuten führt, die kompetent auf dem Gebiet sind und sie um ihre Meinung fragt und das dann auch auswertet. Das ist zunehmend im Kommen. Oder man macht eine Mixed-Method-Studie, das heißt, man mischt einfach verschiedene Methoden, man macht ein Interview und eine kleine klinische Studie und stellt das zur Diskussion. Aber all das folgt immer der Studienfrage. Und was, welcher Bereich ist da für einen selbst interessant?
Ja, also das ist die Grundlage. Damit muss man sich zuallererst beschäftigen, bevor man losgaloppiert und sagt, ich mache jetzt hier eine randomisierte Studie und oder ich mache was zur Diagnostik. Ja.
Ja. Okay. So. Und wenn ich da vielleicht noch was zu sagen darf.
Ja, na klar.
Was ja auch ganz interessant ist für die Akademie für Osteopathie hat seit 2 Jahren ihr Konzept geändert. Mhm. Und wenn man eine klinische Studie machen will, ist es jetzt so, dass man da sehr gut begleitet wird. Man hat praktisch nur den klinischen Part, den man übernimmt und wird informiert über die Geschichte, über den methodischen Teil, über die Aussagekraft. Da wird man nur informiert, aber schreiben tun das andere. Okay. Man hat also nicht mal das Dilemma, dass man ellenlang mit der Geschichte der Erkrankung beschäftigt ist und dann auch sich in wissenschaftliche Methoden einarbeiten muss und statistische Auswertungen hat. Das alles wird gemacht. Man selbst ist nur eingebettet mit dem klinischen Teil. Und wer jetzt zum Beispiel sagt, meine Stärke ist das klinische Arbeiten, das macht mir richtig viel Spaß, aber ich möchte mit Statistik, Auswertung und Schlussfolgerung gar nicht so viel zu tun haben, der ist da super gut aufgehoben. Und ich kann das wirklich nur empfehlen, wenn man da Spaß hat und den DO machen möchte beispielsweise. Es ist ein tolles Konzept und die ersten Studien sind im letzten Jahr fertig geworden auf dieser Ebene und ich wünschte mir, dass das auch weiter im größeren Ausmaß genutzt wird.
Ah, interessant. Die Akademie für Osteopathie, sagtest du, ist das.
Mhm, genau.
Das klingt eigentlich sehr zugeschnitten für uns Osteopathen. Wir sind ja sehr oft Praktiker, Kliniker und haben halt oft unsere Probleme, und das kenne ich auch selber sehr bestätigen, dass man da vor dem Thema Methodik, Statistik vor einem riesen Berg steht, und wenn man da nicht wirklich an die Hand genommen wird und einem das genau gezeigt wird durch den Unterricht oder durch eine Betreuung der Arbeiten, dann ist man da ziemlich auf verlorenen Posten, und das klingt auf jeden Fall einer sehr interessanten Geschichte. Ja, ja. Und vielleicht nochmal so als kleine Nebenfrage, wenn man jetzt so eine Interviewstudie führen möchte oder auch eine klinische Studie, gibt es ja diverse Messverfahren. Man kann ja mit Assessments arbeiten, also mit Fragebögen zum Beispiel, oder man kann die Beweglichkeit messen, man kann die Schmerzintensität messen oder auch mit einer, wenn es vorhanden ist, per Ultraschall oder mit einer Herzratenvariabilität. Hast du da so ein, zwei Tipps, was sich da sehr gut eignen würde?
Ich habe einen Tipp und den muss man unbedingt beherzigen. Man sollte immer anerkannte und verifizierte Ergebnisparameter nutzen, immer. Mhm.
Ob die vorher schon validiert worden sind und so.
Richtig, richtig. Ja, ja. Also man sollte nie einen eigenen Fragebogen entwerfen, wenn es die Möglichkeit gibt, dass schon einer existiert und geprüft worden ist. Mhm. Man schadet sich in hohem Maße selbst und der Arbeit, wenn man das macht, weil diese Fragebögen, da steckt schon auch eine systematische Untersuchung dahinter. Die sind anerkannt. Und wenn man jetzt ein Messinstrument nimmt, was man selbst entworfen hat, dann kann das Ergebnis sofort ausgehebelt werden, dass man sagt, naja, okay, was ist denn das für ein Messinstrument? Und ist das überhaupt schon mal validiert worden, geprüft worden? Kennen wir was dazu? Und wenn es dazu nichts gibt, ist die ganze Arbeit umsonst gewesen. Also da muss man immer gucken, dass man kompatibel bleibt. Und es gibt zum Glück auch für jeden Bereich mittlerweile Fragebögen, die auf der einen Seite die Funktion erfassen oder die Schmerzintensität oder beides oder die Lebensqualität. Oder Untersuchungen, die messen, wie schnell man wieder zum Arbeitsplatz zurückkehrt. Es gibt da wirklich ganz, ganz viel und das ist gut, wenn man sich da vorher beraten lässt und schaut, dass man einen validierten Fragebogen nimmt.
Mhm. Mich würde noch mal so ein bisschen interessieren bei der Diskussion um die Osteopathie, auf welchen Wirkmechanismen das vielleicht potenziell beruht. Also das klassische osteopathische Denken ist ja sehr biomechanisch gedacht. Wir haben Muskeln, die irgendwo ansetzen. Wir haben eine Haltungsabweichung. Das ist ja das klassische, traditionelle osteopathische Denken. Das ist zuletzt ja recht kritisch gesehen worden, so in der Medizin oder auch in der aktuellen Physiotherapie. Da verfolgt man eher so die Schiene, dass es etwas mit neurologischen Mechanismen zu tun, Neuromodulation. Diese sogenannten Placebo-Effekte spielen auch eine sehr große Rolle, Erwartungshaltung, Zuwendung zu den Patienten und so weiter. Sag doch da mal was zu. Was du so denkst, welche Wirkmechanismen es gibt, sind schon welche begründet, welche sind spekulativ?
Es gibt viele Wirkungsmechanismen und darauf werden wir uns wahrscheinlich auch einstellen müssen, dass dieser rein biomechanische Ansatz, ein Krankheitsbild zu betrachten, nicht ausreichen wird.
Ja.
Da gibt es sehr viele Indizien für, dass das so sein wird. Und in den letzten Jahren diskutiert man mehr neurologische Muster, dass die eine Rolle spielen, Schmerzgedächtnis, Plastizität des Gehirns, dass sich das Gehirn der Schmerzsituation anpasst. Das sind große Themen. Es gibt auch Themen auch der Vererbung, genetische Disposition, die eine Rolle spielen. Und welches Thema überragend auch hineinwirkt, ist das auf der psychologischen Ebene. Also das, was so psychosoziale Belastungssituationen auslösen können an Symptomen. Da merkt man, da geht wahrscheinlich gar kein Weg dran vorbei. Aber wie das nun gewichtet ist, was bei dem einzelnen Patienten da die Rolle spielt, das ist sicher ganz unterschiedlich und da stehen wir ganz sicher auch am Anfang. Ich sehe nur, dass dieser klassische Bottom-up-Ansatz, wir gucken im Gewebe und schließen von daher auf ein Krankheitsbild, ergänzt wird von so einem Top-Down-Ansatz, der davon ausgeht, dass es übergeordnete Strukturen gibt, die ein durchaus muskuloskeletales Beschwerdebild auslösen können. Also das ist einfach... Es gibt ja praktisch auch wirklich auf der psychischen Erlebnisebene nichts, was passiert ohne Anspannung. Ja, es gibt kein Gefühl ohne Anspannung. So, und das ist natürlich auch super spannend. Und da gibt es eine Herausforderung für die Osteopathie. In der Geschichte der manuellen Behandlung gab es immer wieder so versucht, so Brückenschläge zu psychotherapeutischen Erkenntnissen zu haben.
Okay.
Rolfing zum Beispiel war ziemlich, basierte zwar auf der Behandlung der Fasten, aber hatte auch schon ziemlich klar, dass da auch psychisches Erleben drin steckt. Und für die Osteopathie wäre es ganz toll, wenn sie sich in diesem Bereich ein Stück öffnen könnte, weil ich auch davon überzeugt bin, dass Menschen in unsere Praxis kommen, die Beschwerdebilder haben und wo die Psyche einen deutlichen Faktor ausmacht. Aber die Frage ist ja dann auch als Osteopathen, wie können wir uns dem stellen? Wir haben es ja nicht in der Ausbildung gelernt. Jeder in der Praxis macht sicher die Erfahrung, dass es diesen Einflussfaktor gibt. Und da wäre es einfach ganz gut, wenn wir uns mehr für öffnen könnten. Oder wenn es Arbeitsmodelle, Praxismodelle gäbe, wo man mit einem Psychologen zusammenarbeiten könnte oder mit einem Psychotherapeuten beispielsweise. Und das wäre sicher ganz prima.
Ich habe mir die Frage auch schon öfter gestellt, wenn es um das Thema Professionalisierung oder Evidenzbasierung der Osteopathie geht, sich halt eben auch die Psychotherapie anzuschauen oder die Psychoanalyse, die ja auch aus einem traditionellen Bild kommt, wenn wir an Carl Gustav Jung oder Sigmund Freud zurückdenken, die dann aber über die letzten Jahrzehnte, über einen sehr langen Zeitraum universitär weitergetrieben wurde ist und da heute eine Art der Wissenschaftlichkeit auf jeden Fall erlangt hat. Und da habe ich auch schon überlegt, ob das nicht auch eine Art Orientierungshilfe für uns Osteopathen wäre. Den Gedanken hatte ich auch schon mal so in die Richtung. Und da halt eben auch die Verknüpfung der beiden Felder. Finde ich auch sehr, sehr spannend.
Ja,
um das ein bisschen abzuschließen insgesamt, wollte ich nochmal so ein bisschen deine Meinung wissen oder dass du auch von deiner Erfahrung berichtest, wie es halt so ist, wenn man einerseits Praktiker ist und sich mit bestimmten Verfahren beschäftigt. Wir wenden Osteopathie an. Manche von diesen Sachen, die wir so anwenden oder die ich anwende, weiß ich manchmal auch nicht so ganz einzuschätzen, ob die wirken, wie die wirken. Mir ist es so ergangen, als ich angefangen habe, mich sehr stark mit der wissenschaftlichen Materie zu beschäftigen, dass ich viele Sachen verbannt habe. Ich habe zum Beispiel aufgehört, den Vorlauftest zu machen oder was auch immer und diese ganzen Sachen. Kranio konnte ich mich ganz lange Zeit überhaupt gar nicht widmen und habe aber gemerkt, dass ich damit nicht so richtig glücklich geworden bin als Praktiker. Und es ist ja in der Osteopathie auch so, dass wir auch diese, man kann es vielleicht Intuition nennen, dass wir das eigentlich auch haben wollen. Wir wollen so diese denkenden, erkennenden, sehenden Finger und Hände haben, mit denen wir erspüren, was da los ist. Ja, da so vielleicht zwei Fragen daraus. Was würde so übrig bleiben, wenn wir nur noch evidenzbasierte Osteopathie machen wollen? Und kennst du diesen Zwiespalt, den man als einerseits Praktiker hat, andererseits auch als wissenschaftlich denkender und handelnder Mensch?
Ja, ich glaube, wenn man sich wissenschaftlich beschäftigt, dann kennt man diesen Konflikt. Mhm. Mhm. Ich bin ein Anhänger der evidenzbasierten Medizin. Und zwar wirklich nach dieser Definition, in der Behandlung sollte meine Erfahrung zum Tragen kommen, die nicht immer wissenschaftlich sein muss. Es ist eben meine Erfahrung, es sind meine Kriterien, wie ich versuche, etwas zu verstehen. Es sollte das dazu kommen, was man so als externe Evidenz bezeichnet, das heißt das, was an Studien bereits dazu gemacht worden ist und was man weiß. Und es sollte dazu kommen, das, was Patienten wollen. Und diese drei, alle drei Faktoren finde ich sehr wichtig. Und das heißt eigentlich durchaus auch immer mal so ein Arbeiten im Zwiespalt. Muss ja auch nicht schlecht sein, so. Wenn man im Zwiespalt bleibt, stellt man sich auch häufig Fragen und das hilft ja auch der Entwicklung. Schwierig wird es immer, wenn man auf Leute trifft, die nur einen Aspekt dann sehen oder im Gespräch, im Diskurs ist. Wenn es nur um Wissenschaftlichkeit geht, nur um das, was der Patient möchte, nur um die eigene Erfahrung, das finde ich immer ziemlich anstrengend. So. Also ich versuche wirklich meinen Blick auch da ein bisschen weiter zu halten. So. Und auch mal zuzulassen, dass es Sachen gibt, auf die ich gar keine Antwort habe. Wir sind in der Osteopathie an einem Punkt, wo man gar nicht sagen kann, wir können evidenzbasiert arbeiten. Gary Fryer hat mal vor Jahren den Begriff evidenzinformiert geprägt. Das heißt, vieles, was wir in Studien machen, zielt immer noch darauf ab, zu zeigen, dass Osteopathie wirkt, aber nicht, um uns zu zeigen, wie wir osteopathisch arbeiten. Also wenn ich aus den bisherigen Studien lernen wollte, wie ich nun arbeiten sollte, würde das kaum gehen, weil Studien darüber kaum berichten oder nur sehr vage berichten. Das sieht bei den diagnostischen Tests anders aus. Das ist da anders. In der Tat würde ich den Vorlauftest auch heute nicht mehr machen, weil er einfach zu unzuverlässig ist. Ja? Die Reliabilität ist nicht gut. Und ich könnte auch eine Münze werfen, da wäre ich noch schneller durch und hätte kein schlechteres Ergebnis dabei. So. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Man weiß zum Beispiel, dass eine Dysfunktion viel mehr da vorhanden ist, wo Schmerz ist. Also Schmerz ist ein viel stärkeres, zuverlässigeres Kriterium für die Diagnostik, als nun zum Beispiel der Stellungsdiagnostik zu folgen. Das ist viel, viel unzuverlässiger. Und das ist ja auch eine tolle Sache, zu sagen, okay, ich habe es vielleicht so gelernt, ich habe den Vorlauftest noch gelernt, so. Und ich glaube, er wird immer noch in den Schulen unterrichtet und auch Mitchells Modell, Beckenmodell, ISG-Blockaden wird ja auch noch unterrichtet, obwohl man heute weiß, es ist viel komplexer, als sich Mitchell das mal gedacht hat. Und wir sollten das nicht machen. Eben im unteren Bereich, weil es so komplex ist. Aber ich habe es noch so gelernt und habe aber dann die Erfahrung gemacht, auch aus Studien, ich sollte es besser nicht machen und ändere es. Habe es dann geändert. Finde ich auch legitim zu sagen, ich kann ja in meinem beruflichen Werdegang an Punkte kommen, wo ich sage, naja, so habe ich es gemacht, aber jetzt habe ich diesen Kenntnisstand, jetzt sollte ich es ändern. Und das ist absolut legitim. Und das brauchen wir auch mehr, finde ich. Das ist etwas, wo es so einen gewissen Trägheitsmoment, oder ich meine, es gibt in der osteopathischen Bewegung so einen gewissen Trägheitsmoment, an Sachen festhalten zu wollen. Und muss aber ganz gut ist, sich ein Stück davon zu lösen. Und das Das gehört einfach dazu, zum Lernen, zur eigenen Entwicklung. Und das kann uns nur besser machen. Wir werden später, wenn wir ein Instrument gefunden haben, da steht die Osteopathie noch so wissenschaftlich davor, wie können wir eigentlich Studien machen, wo es nicht nur darum geht, zu zeigen, dass etwas wirksam ist, sondern wie ich einem Kollegen zeigen kann, wie er vielleicht die nächste Behandlung starten könnte. Mhm. Nicht zu 100%, nicht, dass er das rein kopiert, aber dass er eine Idee bekommt. Ja, okay, wenn jetzt Osteopathie bei der Epicondylitis wirkt, wie haben die das eigentlich gemacht? Das würde mich sehr stark interessieren, wie haben die das gemacht? Sind die da von einem vollkommen übergeordneten Ansatz ausgegangen? Oder haben die sehr nah an der Struktur gearbeitet? Das sind ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und wir wissen ja gar nicht, was jetzt richtig ist. Wir haben zwar Konzepte, die sagen, der Ursprung der Symptomatik muss nicht am Ort liegen, wo es wehtut. Das gibt es ja sehr stark in der Osteopathie. Aber wir haben auch zum Beispiel einen Ansatz, der sagt, ich gehe erstmal zum Ort des Geschehens und gehe dann weiter. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Und dann ist es spannend zu wissen, wie haben die Leute, die das gut behandelt haben, die zu guten Ergebnissen gekommen sind, wie sind die vorgegangen? Aber das sind wir noch nicht an diesem Punkt.
Ja. Alles klar. Ja, ich danke dir auf jeden Fall schon mal für dieses erkenntnisreiche Interview. Es sind einige Sachen dabei, die ich überhaupt noch nicht auf dem Schirm hatte, die für mich auch völlig neu sind, wo ich einiges erfahren habe. Möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Beziehungsweise ich würde dich vielleicht bitten, wenn du noch einmal kurz auf deine Projekte der OSTLIP, der Osteopathischen Datenbank, zu sprechen kommst, weil das auch für Studenten sehr interessant sein kann und auf das Institut für Osteopathische Studien vielleicht?
Ja, erstmal möchte ich auf ein Projekt hinweisen von der Charité. Da arbeitet die Gabi Rotter und die sucht gerade Leute, die spenden für osteopathische Forschung an der Universität. Wer also etwas geben möchte, etwas spenden möchte, sollte einfach mal auf die Seite Osteokompass gehen. Da ist der Spendenaufruf auch da. Und das wäre natürlich toll, wenn wir weiterhin auch Forschung an so einer bekannten Universität wie die Charité hätten.
Oh ja.
So. In JOST, das ist ein Institut für osteopathische Studien, das habe ich vor 10 Jahren gegründet und da versuchen wir in unregelmäßigen Abständen Übersichtsarbeiten zu erstellen zu Bereichen der Osteopathie. Man muss wissen, Studien sind interessant, aber Studien können sich auch ziemlich widersprechen im Ergebnis und stabiler sind systematische Übersichtsarbeiten. Und wenn man also einen Überblick kriegen will, wie gut nun die Osteopathie wirkt im Bereich bei Rückenschmerzen, dann macht man das heute über systematische Übersichtsarbeiten, dass man die liest und nicht bei Einzelstudien, weil man da gar nicht weiß, ob die nächste Einzelstudie das Ergebnis, was man gerade gelesen hat, nicht wieder über den Haufen wirft. OSTLIP ist ein Projekt, das ist seit Juni letzten Jahres online. OSTLIP ist eine osteopathische Datenbank, in der alle Artikel und Studien erfasst werden sollen und wo Leute kostenfrei recherchieren können, sich ein Konto anlegen können, auch auf Suchroutinen treffen, die sehr einfach gestaltet sind, sodass auch Laien wirklich zu guten Ergebnissen kommen können, aber auch Profis ein Instrumentarium vorfinden, wie sie suchen können. Und es dient eben dazu, dass wir einfache Wege haben zu unseren osteopathischen Studien und der osteopathischen Literatur insgesamt. Und was vielleicht auch für Studierende interessant ist, dort sind auch jetzt zum Beispiel alle Arbeiten der Masterarbeiten der Wiener Schule für Osteopathie und alle DO-Arbeiten integriert. Und wir bemühen uns wirklich, die Masterarbeiten von allen Universitäten zu integrieren. Und das ist ja dann auch mal total interessant, wenn man selbst vor dem Problem steht, eine Masterarbeit schreiben zu wollen. Es ist ja hilfreich zu schauen, wie haben die das vor mir gemacht? Was gibt's überhaupt zu dem Thema und wie sind die das angegangen? Und lohnt sich das, dass ich vielleicht da auch noch was zu mache oder ist das ein Gebiet, wo noch ganz wenig gemacht worden ist? Und das ist dann einfach ein super Einstieg, wenn man das sich anschauen kann. Und da sind wir ganz bemüht, das mit zu integrieren. Werden aber noch einige Jahre brauchen, bis wir das vollständig hinbekommen. Mhm. Ja, Und wer das sich angucken will, einfach auf ostlib.de gehen. Das ist auch da ganz gut erklärt, finde ich.
Genau. Ich habe auch schon reingeschaut, war dann doch wirklich positiv überrascht, wie viele Studien da schon gelistet sind.
Ja,
auch, es gibt auch einen kleinen Button, wo die neuesten Studien, wo man die gleich auch aufrufen kann und die neuesten und die interessanteren. Ja, auf jeden Fall. Herzlichen Dank, Helge. Ja. Hat mir sehr gefallen, muss ich sagen.
Danke dir auch für die Möglichkeit.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.